Jährlich am 5. Mai findet der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung statt. Unterstützt durch die Aktion Mensch hat der AWO-Kreisverband Harz dazu eine Podcast-Reihe ins Leben gerufen, um auf Menschen aufmerksam zu machen, die an psychischen Erkrankungen leiden, damit diese ihre Geschichte erzählen können. Und zwar aus ihrer Sicht. So, wie sie sie selbst erleben. Dadurch sollen Vorurteile, Stigmatisierungen und auch Unsicherheiten beim Thema psychische Erkrankungen abgebaut werden. Denn was passiert, wenn die eigene Wahrnehmung plötzlich nicht mehr verlässlich ist? Wenn Stimmen zu hören sind, die niemand sonst hört und Bilder auftauchen, die es nicht gibt? In dieser Folge sprechen wir über das Leben mit Schizophrenie, über Lutz, dessen Erkrankung schleichend begann, in einer Phase großer persönlicher und beruflicher Belastung. Wir erzählen von Halluzinationen, Klinikaufenthalten, Rückschlägen und dem langen Weg zu einer stabilen Behandlung. Aber es geht auch um Verantwortung, Familie und Vertrauen. Denn seit vielen Jahren steht Lutz' Neffe Maurice an seiner Seite. Nicht nur als Angehöriger, sondern als rechtlicher Betreuer. Diese Episode zeigt, wie komplex psychische Erkrankungen sind, wie sehr sie das Leben verändern und wie wichtig verlässliche Beziehungen in Krisenzeiten sein können. Mein Name ist Mandy Politz und ihr hört Kopfnuss, ich will gehört werden, den Podcast vom AWO-Kreisverband Harz in Quedlinburg. Hallo Lutz und Maurice. Schön, dass Sie Ihre Geschichte mit uns teilen möchten.
Lutz, erzählen Sie doch mal, das ging ja im Erwachsenenalter los. Wie haben Sie das so damals als erstes bemerkt? Wann haben Sie so für sich festgestellt, irgendwas ist jetzt anders mit mir?
Na, ich habe gemerkt, dass am Bett einer steht oder dass hinter mir einer hinterhergeht oder Stimme hört. Und dann bin ich dann so, da wollte meine Mutter mit mir zum Arzt gehen. Ich wollte erst nicht, dann bin ich später doch hingegangen zum Arzt. Und da haben sie mir gesagt, wenn ich eher gekommen wäre, wäre es vielleicht weggegangen wieder, die Krankheit. Aber so habe ich die Krankheit behalten und ich werde die mein Leben lang behalten. Und
können Sie sich so im Nachhinein noch erklären, was die Krankheit vielleicht ausgelöst haben würde? Hatten Sie zu der Zeit vielleicht viel Stress oder haben Sie vielleicht irgendwas Traumatisches erlebt? Oder haben Sie da irgendwie einen Anhaltspunkt für?
Das kam durch eine Freundin. Durch eine Freundin. Die wollte alles haben, dann bin ich Auto gefahren ohne Führerschein, der wollte das haben. Und dadurch ist dann die Krankheit gekommen, dann hat sie sich zustande gebracht, die Krankheit. Durch eine Freundin kam das. Und jetzt will ich auch keine Beziehung mehr. Freundschaft so, ja, aber eine Beziehung, das meine ich wieder.
Ja, daran zeigt sich aber schon wieder, was da eigentlich für ein Rattenschwanz tatsächlich auch dran hängt, dass man nicht nur die Krankheit an sich hat, sondern eben auch für sich solche Entscheidungen dann trifft, die für einen gesunden Menschen vielleicht auch überhaupt nicht nachvollziehbar oder vorstellbar sind. Und das ist natürlich auch etwas, was man sich im Hinterkopf behalten muss, dass es nicht nur eine Krankheit ist, die jetzt den Körper oder die Seele eben betrifft, sondern eben auch den gesamten weiteren Lebensweg verändern kann. Ja, inwieweit hat sich Ihr Leben seit der Diagnose dann noch verändert? Gab es auch zum Beispiel beruflich dann Schwierigkeiten dadurch?
Wo ich noch gesund war, bin ich ja arbeiten gegangen in 3 Schichten. Da habe ich in Papierfabrik gearbeitet, in Hasserode rum, in Wernigerode. Da bin ich in 3 Schichten arbeiten gegangen. Dann war ich bei der Müller vor, Dachdecker war ich schon. Da war ich noch gesund. Und dann, wo die Krankheit angefangen ist, da ging es ja nicht mehr. Konnte ich nicht mehr arbeiten gehen.
Ja, und dann haben wir jetzt natürlich noch den Vorteil, dass wir auch noch nicht nur den Betreuer, sondern auch einen nahen Angehörigen hier bei uns haben. Maurice, wie haben Sie das damals? Sie haben ja im Vorfeld mir schon mal erzählt, Sie waren damals noch ein Kind, haben das erstmal gar nicht so mitbekommen. Aber Sie haben das sicherlich im Umfeld doch bemerkt. Über meinen Onkel wird so ein bisschen erzählt oder spekuliert. Wie hat sich das damals so, wie haben Sie das da mitbekommen?
Naja, für mich war das folgendermaßen. Wir haben ja schon immer zusammen gewohnt. Ich bin ja bei seiner Mutti, also meiner Oma, groß geworden. Und ich habe als, weiß ich nicht, 7-8-jähriger Bengel dann halt irgendwann mitgekriegt, mein Onkel verändert sich, er wird anders. Er ist irgendwie, für mich als Kind war das halt komisch, aber habe ich mir einfach nichts weiter dabei gedacht. Aber als er dann halt angefangen hat, auch sich selbst zu verletzen, tatsächlich auch mal eine Zeit lang seine Arme geritzt, ist mir noch sehr in Erinnerung geblieben. Und da wusste ich, dass dann irgendwas nicht stimmen kann. Und irgendwann ist er dann halt, wie er schon erzählt hat, seiner Mutter damals zum Arzt. Der hatte ja noch keinen Betreuer oder irgendwas. Und da wurde das dann eben so festgestellt. Und als die Diagnose kam, wurde dann auch ziemlich schnell festgelegt, dadurch, dass er ja aufgrund, wie er schon sagte, Fahren ohne Führerschein auch schon strafrechtlich quasi bekannt wurde, wurde dann auch recht schnell gerichtlich festgelegt, er braucht einen gesetzlichen Vormund. im Sinne von, da muss jemand aufpassen. Und dann hat er halt Berufsbetreuer erstmal an die Seite gestellt gekriegt. Für eine sehr, sehr lange Zeit. Und irgendwann kam ein Tag X. Da hat er gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf Betreuer. Kannst du das nicht machen, wenn das irgendwie geht? Und naja, dann haben wir uns auf den Weg zum Gericht gemacht und das irgendwie angeleiert. Und das hat dann sogar tatsächlich hingehauen. Und seit 2011 mache ich das dann jetzt. Und das klappt mal mehr, mal weniger gut.
Können Sie vielleicht so ein bisschen erzählen, was man da so, gibt es da bestimmte Voraussetzungen, die man erfüllen muss, wenn man als Betreuer eingesetzt werden möchte? Oder welche Formalitäten muss man da beachten? Wie ist das so? Wie darf man sich das vorstellen?
Ich denke mal, als allererstes sollte man volljährig sein, aber genau weiß ich das nicht, welche Voraussetzungen man da erfüllen muss tatsächlich. Da ich das ja ehrenamtlich auch nur mache, keinerlei Ausbildung in der Richtung habe, ich habe mich da auch nie informiert. Für mich stand das einfach gar nicht zur Debatte, dazu sagen, nein, mache ich nicht. Ich habe mich nicht informiert. Ich bin einfach mit ihm losgegangen, habe gesagt, wir machen das jetzt und dann gucken wir mal, was passiert. Mehr als nein sagen können sie ja nicht. Und die haben dann, das ging alles seinen Weg und dann war ich dann tatsächlich einfach sein Betreuer. Wie gesagt, welche Voraussetzungen man dazu erfüllen muss, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass man zumindest volljährig und auch im vollen Besitz seiner geistigen Fähigkeiten sein sollte.
Herr Lutz, Sie waren dann sicherlich erleichtert, dass Ihr Betreuer dann nicht irgendjemand Fremdes ist, der dann plötzlich so einen Daumen über Ihr Leben halten, sondern Ihr Neffe in dem Fall. Wie haben Sie da so als erstes drauf reagiert?
Also ich war froh, dass ich meinen Neffe hatte, weil es ja eine Familie ist und so. Und da habe ich es schon gut gefunden, dass es so ist. Ja, und ich hatte ja erst einen anderen. Und jedes Mal, wenn ich dann was haben würde von meinem Geld, hieß es, ja, Herr Gösinger, ihr Geld ist alle, das ist kein Geld mehr da. Das kann ja gar nicht sein, dass mein Geld alle ist. Die Rente kam ja erst. Ja, und dann wurde auch Geld einbehalten. Dann musste das mein Betreuer hier erst wiederholen. Ja, das war auch ein Haufen Laubereien, waren das.
Genau, und da sprechen Sie ja auch schon wieder einen Punkt an, den wahrscheinlich viele Menschen, die damit noch nicht konfrontiert waren, gar nicht so im Hinterkopf haben, dass so eine Krankheit ja auch bedeutet viel Bürokratie. Man muss ja sicherlich viele Anträge stellen, man muss hier und da irgendwas beachten. Woran können Sie sich da erinnern? Was ist da alles so auf Sie damals eingebrettert, so an bürokratischem Aufwand?
Also, weil bei mir ist das so, das Kurzzeitgedächtnis, das haut bei mir nicht mehr so richtig hin. Weil zum Beispiel, was wir jetzt bereden, das wüsste ich in einer Stunde oder zwei Stunden, wüsste ich das nicht mehr. Oder ich würde es nicht mehr zusammenkriegen. Geht nicht mehr. Aber das hängt alles mit der Krankheit zusammen bei mir.
Da zeigt sich schon wieder eine Einschränkung, die noch dazu kommt. Alles nicht einfach, ja. Als Sie dann quasi in Behandlung kamen, wie wurden Sie erstmal behandelt und haben Sie dann sofort eine Besserung gemerkt? Oder war das erstmal für Sie befremdlich, überhaupt Medikamente nehmen zu müssen?
Ja, gleich besser geworden ist es nicht. Es hat ein paar Wochen gedauert oder Monate, bis das überhaupt wirkt alles. Aber das, so schnell kam keine Besserung. Es hat natürlich gedauert, bis die Besserung kam. Oder dass man überhaupt was gemerkt hat, dass es ein bisschen besser wird. Es hat gedauert. Das war lange, war das.
Und wie sieht die Behandlung aus? Bekommen Sie dann Tabletten dagegen und die unterdrücken dann quasi die Symptome? Oder wie kann man sich das ungefähr vorstellen?
Naja, zuerst habe ich Tabletten gekriegt, glaube ich zumindest, weil es schon zu lange her ist. Und da, wo ich Tabletten gekriegt hatte, das hat ja gedauert, eher die erstmal wirken denn erstmal. Aber gleich hat man auch keine Besserung gemerkt, weil die mussten ja erstmal wirken, die Tabletten. Und dann musste ich jedes Mal, ich glaube zwar gehen nach Hause, wo ich hin musste, kann sein, dass es da war. Und da musste ich ja auch in der Woche einmal hin, jedes Mal.
Ja, und dann hatten wir im Vorfeld ja uns schon mal so ein bisschen drüber unterhalten, dass Sie auch immer nicht so ein ganz einfacher und gehorsamer Patient waren, sondern dass Sie die Tabletten auch gerne mal so ein bisschen versteckt haben und nicht so einnahmefreudig waren. Was waren so dafür die Gründe? Waren das auch die Stimmen oder können Sie sagen, das war noch Ihr eigener Wille, der gesagt hat, nein, ich möchte die Tabletten nicht?
Nee, mit den Tabletten, wo ich die in der Hosentasche hatte oder dass ich die nicht nehmen wollte, das war von mir aus selber. Ja, ich dachte, nee, ich nehme die nicht mehr. Und gut. Ja, aber dann ist mir eingefallen, dann wird ja die Krankheit nicht besser. Aber ich habe es trotzdem nicht genommen, die Tabletten.
Genau, und eine weitere Anekdote, die so ein bisschen in die Richtung geht, dass Sie nicht immer so ganz das gemacht haben, was Sie vielleicht sollten, waren ja, Sie hatten mehrere kurze Psychiatrieaufenthalte auch gehabt. Wie kam es denn dazu und warum waren die so kurz?
Die waren darum so kurz, weil erstens kann ich nirgendwo anders schlafen oder es geht nicht und das war mir da nicht. Weil da hat man ja in der Psychiatrie, wenn man da ist, da kriegt man seine Tabletten oder Spritze, je nachdem, was man kriegt. Und dann kannst du da machen, was du willst. Es gibt auch Angebote, nur du musst nicht dran teilnehmen. Du kannst dran teilnehmen, musst ja nicht. Aber ich bin nie da geblieben. Ich bin jetzt mal nach Hause gefahren. Oder zu Fuß gegangen. Ist egal, wie weit es ist, aber Hauptsache nach Hause.
Ja, und wie hat denn Ihr Betreuer darauf reagiert? Maurice, was waren so Ihre ersten Gedanken, wo Sie festgestellt haben, ach, na Onkelchen, da machst du nicht so ganz das, was du vielleicht solltest, überleg dir das lieber mal.
Naja, zu dem Zeitpunkt war ich tatsächlich noch nicht sein Betreuer, als diese Aufenthalte in den Krankenhäusern waren. Ich war damals dann immer mit meiner Oma, wir haben ihn hingebracht ins Krankenhaus oder in die Einrichtung. Es waren ja auch alles freiwillige Aufenthalte. Also es ist ja nicht so, dass irgendjemand gesagt hat, du musst jetzt dahin. Er wollte dann und dann haben wir ihn dahin gebracht, beziehungsweise haben das dann so mehr oder weniger auch ohne seinen damaligen Betreuer organisiert und sind dahin. Ja, dummerweise war er dann meist noch vor uns wieder zu Hause, weil wir sind mit dem Zug angereist und sind dann entsprechend auch mit dem Zug zurückgereist. Und er dachte, ach, ich nehme mir einfach ein Taxi nach Hause, wer das bezahlt, ist erstmal Nebensache. Aber in dem Moment hat er da sicherlich nicht dran gedacht, einfach, ich will hier weg, ich muss hier weg und koste es, was es wolle. Naja, und wir haben es ja auch so irgendwie hingekriegt, ohne diese Aufenthalte, die er sich eigentlich gewünscht hat, aber dennoch wahrscheinlich von vornherein wusste, ich möchte das eigentlich gar nicht. Er hat im Endeffekt, ich glaube, es war ein Hilfeschrei, den er da mehr oder weniger dann des Öfteren mal so abgesetzt hat. Ich brauche Hilfe, ich will Hilfe, aber das ist irgendwie noch nicht das Richtige. Ja, und da sind wir dann irgendwann von Tabletten auf Depotspritze gekommen. Dann kriegt er jetzt quasi alle 5 Wochen seine Spritze. Und damit baut sich dann ein Depot im Körper auf, weil Tabletten sind ja nicht seine besten Freunde. Naja, aber er kommt zu seinem Medikament und das ist das Wichtige.
Genau, und Sie haben auch einen wichtigen Satz eigentlich gerade verloren, nämlich, dass so ein Verhalten, wenn man sich jetzt quasi nicht der Erwartungen entsprechend verhält, dass das eben auch vielmals ein Hilfeschrei sein kann und dass man da jetzt nicht mit Bestrafung, Beschimpfung weiterkommt, sondern dass man da vielleicht auch mal zuhören sollte, was könnten denn vielleicht die Gründe dafür sein, dass derjenige sich so und so verhält. Ich finde, das sollte man sich auch wirklich mal im Hinterkopf behalten. Das ist bei Kindern so, bei Tieren so, wenn da irgendwo plötzlich ein Verhalten auftritt, wo man sich denkt, was macht es denn da oder was macht er da gerade, steckt manchmal mehr dahinter, als man im ersten Moment vermutet. Und es ist eben nicht, ich möchte euch ärgern, sondern ich möchte gesehen werden, ich möchte geholfen werden. Stichwort helfen. Im Vorfeld haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten. Wenn Sie jemand fragt um Hilfe, bitte zum Beispiel oder irgendwas anderes von Ihnen möchte, sind Sie jemand, der selten Nein sagt, nicht wahr?
Ja, ich kann immer kein Nein sagen. Ich mache alles. Ich gehe hier in eine Tagesstätte zum Beispiel, wenn sie fragen, wenn keiner einkaufen gehen will für die Tagesstätte. Herr Güssing, würden Sie gehen? Ja. Würden Sie in den Garten gehen? Ja. Ich sag bei alles ja. Und Frau Liebert, das, was meine Ansprechpartnerin ist in der Tagesstätte, hat auch schon gesagt, Herr Güssing, Sie müssen lernen, Nein zu sagen. Und das werden wir mal üben. Aber ich sage immer noch das Gleiche. Ja, ja, ich sage kein Nein. Immer noch nicht.
Dabei haben Sie ja auch im Vorfeld schon gesagt, ist auch Stress bei Ihnen etwas, das wieder Schübe auslösen oder verschlimmern kann. Und da wäre es ja wirklich eigentlich besser, auch mal zu sagen, nein, heute denke ich mal an mich. Wie ist das? Wie merken Sie das, wenn Sie jetzt viel Stress haben? Schleicht sich das? Kommt das schleichend oder kommt das dann plötzlich, dass jetzt die Stimmen zum Beispiel wieder zurückkommen?
Ja, wenn ich Stress habe, hier in der Tagesstätte oder so, und wenn mir das alles viel wird, dann die melden sich nicht abfeuern. Die sind dann da und dann sind die da. Und das ist ja dann meistens auch, wenn der Frau Liebert kommt und sagt, na Herr Gesell, geht's Ihnen gut? Nein. Manchmal kommen mir die Tränen, wenn ich darüber rede, denn dann geht's wieder. Also das ist ganz, ist nicht schön, Stimmen hören. Aber meistens weiß ich den auch eine Woche. Und dann sage ich das meistens meinen Neffen, dann sage ich, Maurice, ich höre wieder Stimmen. Weil er dann immer fragt, na, was ist los? Ist was vorgefallen oder so? Nein, ich höre wieder Stimmen. Dann sagst du es beim nächsten Mal, wenn du wieder zur Spritze musst, dann sagst du es Frau Schell gleich. Weil dann kann sie mich zusätzlich Tabletten noch geben. Weil ich kriege ja so auch, also ich kriege die Depotspritze und kriege noch Tabletten für die Nerven, damit die muss ich ja abends nehmen. Damit die ruhig gestellt werden, die Nerven. Und zum Schlafen kriege ich welche, damit ich nachts überhaupt schlafen kann.
Ist Schlafen oder generell zur Ruhe kommen, ist ja dann sicherlich auch sehr schwierig. Haben Sie zum Beispiel auch Albträume oder so etwas?
Nö, Albträume so nicht. Nur die Stimmheit habe ich. Das Problem habe ich damit.
Ja, Maurice, was würden Sie jetzt nochmal so sagen? Was würden Sie Angehörigen von Menschen, die an psychischen Erkrankungen erkrankt sind? Haben Sie da irgendetwas, was Sie ihnen raten können? Oder vielleicht irgendetwas, wo Sie denken, auf solche und solche Symptome im Vorfeld sollte man vielleicht schon hellhörig werden, wenn man so etwas bei seinem Angehörigen bemerkt?
Ja, wie gesagt, es ist für mich halt ein bisschen schwierig, das so zu differenzieren, weil als die Krankheit bei ihm auftrat, war ich halt noch ein Kind. Aber das Erste ist, das Verhalten eines Menschen ändert sich drastisch. Das ist von heute auf morgen, als ob das ein ganz anderer Mensch wäre. Das wäre für mich schon mal das erste Alarmzeichen, was man da so feststellen kann. Er sagte vorhin, er hatte keine Freunde, also die Freunde in Anführungszeichen. Es waren halt Menschen, die relativ bescheiden mit ihm umgegangen sind damals. Die haben sich dann sofort von ihm abgekapselt und bin auch der Meinung, vielleicht hat er sich auch viel dolle zurückgezogen. Das ist auch, glaube ich, so ein Alarmzeichen, wo man drauf reagieren sollte, wenn sich ein Mensch von heute auf morgen mehr oder weniger aus dem sozialen Leben zurückzieht. Das muss Gründe haben. Das kann ja nicht einfach nur, er ist von heute auf morgen introvertiert, das macht keinen Sinn. Ich weiß das selber, ich bin auch ein introvertierter Mensch. Meine soziale Batterie ist auch mal alle. Und dann will ich auch erstmal 2-3 Tage von keinem was wissen. Aber irgendwann habe ich dann das Bedürfnis für mich wieder, ich brauche menschlichen Kontakt. Aber ich glaube, bei solchen Erkrankungen, die meiden es dann, glaube ich, eher menschlichen Kontakt zu suchen. Und ich denke, das ist so ein Zeichen, wo man doll drauf achten sollte.
Das war die Geschichte von Lutz, ein Leben mit Schizophrenie, geprägt von Krisen, Rückschlägen, aber auch von Stabilität durch familiären Zusammenhalt. Psychische Erkrankungen sind oft unsichtbar. Umso wichtiger ist es, hinzusehen, zuzuhören und Verständnis zu entwickeln. Lutz Weg zeigt, wie entscheidend frühe Hilfe, eine verlässliche Behandlung und vertrauensvolle Bezugspersonen sein können. Er zeigt aber auch, wie herausfordernd die Rolle von Angehörigen ist, zwischen Fürsorge, Verantwortung und eigener Belastung. Wenn ihr selbst betroffen seid oder jemanden begleitet, der mit psychischen Erkrankungen lebt, ihr seid nicht allein. Unterstützung anzunehmen ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein wichtiger Schritt. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zuzuhören. Bis zur nächsten Folge von Kopfnuss, ich will gehört werden, dem Podcast vom AWO-Kreisverband Harz in Quedlinburg. Bis dahin sage ich Tschüss!